die Grande Dame zu Löwenstein, Gerhard hat sich gewünscht, den 38-jährigen Mann, Johannes 5. Und dann machen wir jetzt gerade mal einen Sprung zu Johannes. Ich wollte eigentlich mehr bei Lukas bleiben, aber macht nichts. Roswitha Mücksch hat den Wunsch geäußert. Johannes 5, Heilung am Teich Bethesda, auch eine berühmte Geschichte, die uns am besten... Ich rieche Hamburg. Du hast so ein schönes Deutsch, bitte lies uns das mal vor.
Ach so, ja. Darf ich auch?
Ja, die Ursula Fröhlich ist eine Pracht-Hamburgerin. Sie ist so eine charmante Hamburgerin. Deborah und ich lieben sie und ich liebe sie besonders. Und jetzt wird uns Hamburg... Was? Ach, du liebst sie auch besonders? Also weißt du was, dann lieben wir sie beide. Du auf deine besondere Art und ich auf meine besondere. Genau. Aber du weißt doch, Deborah, ich habe eine besondere Fähigkeit, Menschen mit meinem Charme einzubinden. Ich bin ein Charmeur. Und das kann ein Mann eben besser als eine Frau, vermute ich. Und diese Ursula Fröhlich...
Ja.
Ursula Fröhlich ist eine so interessante Dame und sie spricht so ein schönes Hamburger Deutsch, dass ich dafür bin, sie spricht. Johannes 5,1, Ursula aus Hamburg. Wir schalten jetzt um in unser Studio in Hamburg-Altona.
Nein, nicht Hamburg-Altona.
Sondern Hamburg-St. Pauli.
Nein, Hamburg-Walddörfer.
Okay, wir schalten in unser Spezialstudio am Sabbat Hamburg-Walddörfer. Ursula Fröhlich.
Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Straftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm.
Willst du gesund werden? Der berühmte Satz.
Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich.
So, das ist eine sehr wichtige und sehr schwierige Stelle. Und ich schlage vor, damit wir ein bisschen Dynamik in unser Seminar bringen, jeder mal mit seinem Tischnachbarn ein paar Worte wechseln. Was passiert hier? Es ist Johannes. Johannes ist der Späteste oder der früheste Evangelist? Der späteste Evangelist. Der späteste Evangelist, etwa im Jahr 100. Johannes lebt in einem völlig anderen sozialen Kontext. Das Judentum, ja, wer kann etwas von Ihnen sagen, bevor ich es erkläre? Was ist besonders an Johannes, Hans-Jörg? Im Gegensatz zu den 3 anderen Evangelisten. Hans-Jörg, rück mal raus mit der Sprache.
Luther hat das Wahre Hauptevangelium gezeigt.
Ja.
Im Gegensatz zu den 3 anderen.
Ja, warum? Hauptevangelium, ja. Ja. Ja, weiter. Und was ist noch, was ist besonders an Johannes Evangelium? Was wissen wir heute von Johannes? Was anders ist als bei den drei anderen Evangelisten?
Es gehört nicht nur den Synoptikern, also es ist mehr sozusagen, es geht mehr so aus dem Geist heraus. Es ist mehr so
spirituell. Ja, ja, ja. Und was ist bei Johannes noch auffällig? Ich bin Worte, sehr viele, die sogenannten sieben, interessanterweise sieben. Wir sind immer wieder bei der sieben, Silvia. Sieben Ich-Worte. Sieben Ich-Worte.
Was?
Ja, genau. Genau. Johannes hat, und darüber werden wir heute sprechen, eine scharfe Polarisierung gegenüber den Juden. Darum steht ja bei ihm die Juden und noch einmal die Juden. Darüber werden wir nachdenken. Ein ganz tiefes Thema ist Johannes antisemitisch oder nicht? Sprich, antijudaistisch, antisemitisch oder nicht? Johannes hat eine extreme Polarisierung. Bis zu einem Satz in Johannes 8,44, die Juden haben den Vater zum Teufel. Das ist eine sehr umstrittene Diskussion. Andererseits hat Johannes auch in 4,22 das Heil kommen von den Juden. Johannes hat massive Extreme. Einerseits Johannes 4,22, das Heil kommt von den Juden. Andererseits Johannes 8,44, die Juden haben den Teufel zum Vater. Einerseits enorm viele Details über jüdisches Leben zur Zeit Jesu, ganz viel Einzelheiten. Das Fest Chanukka kommt nur bei Johannes vor, das Tempelweihfest. Und andererseits solche scharfen Sprüche wie die Juden, die Juden, die Juden. Und heute gehen wir davon aus, Johannes lebt etwa im Jahre 100, 70 Jahre nach Jesu Heimgang. Und Johannes erlebt die Spaltung zwischen Christen und Juden sehr stark. Zwischen Juden, die nicht an Jesus glauben, und Heidenchristen und messianischen Juden, die eben an Jesus glauben. Und Johannes ist in einer großen Spannung, weil er den messianischen Juden und auch einigen Heidenchristen, die an Jesus Christus glauben, zeigen will, dass sie berechtigt sind, in Jesus den Heiland zu sehen, obwohl Juden daran nicht glauben. Die Mehrheit der Juden, von denen er eben hier spricht, glauben ja nicht an Jesus zur Zeit 100. Und diese Spannung ist auf dem Höhepunkt zur Zeit Johannes. Johannes lebt in einer Zeit, in der sich schon eigene Gemeinden formieren, Cornelia, judenchristliche Gemeinden, heidenchristliche Gemeinden. Man weiß nicht, wo die aramäische Gemeinde war. Manche vermuten in Israel, manche vermuten in Kleinasien, sprich heute in der Türkei, man weiß es nicht. Aber aufgrund dieser massiven Spannungen und aufgrund der eigenen Theologie, die Johannes hat, die Ich-Worte und die Selbstdarstellung Jesu, die enorme Selbstdarstellung Jesu, die sonst in keinem Evangelium vorkommt, vermutet man, dass Johannes eine eigene Theologie, eine eigene Lehre Jesu darstellen will, die Jesus so in dieser Deutlichkeit gar nicht vermittelt hat. Denn die anderen Evangelisten haben das ja gar nicht. Diese vielen Lehren und die Selbstdarstellung und die Einführung des Heiligen Geistes, des Parakletos, der kommt. Es sind viele Stellen, die nur bei Johannes vorkommen. Auch die Ich-Worte, die wir also auch da bekennen, nicht bei anderen Evangelien. So dass man sagen kann, Johannes entwickelt eine Theologie, eine eigene Lehre im Namen Jesu, die weit läuft und die in seinem Geist arbeitet und nicht mehr originalgetreu sein muss. Ja,
also aus der Liebe von Johannes zu Jesus,
ja,
im Vergleich zu den anderen.
Ja, ist der Fall.
Also so eine innere Beziehung.
Ja, ja. Die Frage ist aber natürlich, was ist noch original und was ist hinzugekommen? Denn wenn ich jemand liebe, kann ich ja in dessen Namen weiterarbeiten. Und heute vermuten wir, dass Johannes sehr stark weiterarbeitet. Er bleibt nicht stehen bei dem, was die anderen Evangelisten, die noch zeitnah am Geschehen waren, berichten. Johannes hat zum Beispiel keine Abendmahlfeier. Das Grundlegende der Evangelisten hat Johannes nicht. Die zentrale Abendmahlfeier hat Johannes überhaupt nicht. Er ist eine Fußwaschung und weiter nichts. Gar nichts. Kein nimmt dieses mein Leib, der für euch dahingegeben wird, dieses mein Blut, das für euch vergossen wird. Das fehlt bei Johannes und zwar massiv. Und die Frage ist, warum fehlt es bei ihm? Hat Jesus eventuell es nicht gesagt? Braucht es Johannes nicht? Das ist die große Frage. Natürlich gehen wir davon aus, dass wenn drei Evangelisten es beschreiben, es authentisch war. Aber interessant ist, warum lässt Jesus so etwas Entscheidendes, Konstitutives für das Christentum weg? Und da vermutet man, dass Johannes so weit weg ist vom Geschehen Jesu im Jahre 100, 70 Jahre danach, dass für ihn das Abendmahl nicht mehr so zentral ist. Das wissen schon die vielen Christen, das machen die ja schon in ihren Hausgemeinden. Und er braucht noch mehr. Er braucht einen Jesus, der noch weiter geht, als nur das Abendmahl einzusetzen. Das ist meine besondere Vermutung. Er braucht einen Jesus, der schon sehr stark in Gottes Nähe rückt. Darum ich. Und darum diese Verkündigung im Namen des Vaters. Er hat sehr starke theozentrische Verkündigung, die sehr gut sind, aber die überhaupt nichts mehr mit den anderen Evangelien zu tun haben. Und da kommt diese wunderbare Szene und auch diese Spannung. Und jetzt mal kurz,
aber ja. Ob dann wirklich Johannes, der in Jesus am meisten liebte, ich erlaube mir eine Gegenmeinung. Für mich ist das durchaus, ja, ich würde es fast umkehren. Markus ist für mich derjenige, der auch oder die Synoptiker, ich drehe es gerade noch. Also das ist eine Meinung, man kann es meinen, aber man kann auch was Gegenteil meinen. Ich meine das Gegenteil.
Nämlich, was?
Ja, dass die Synoptiker Jesus mehr lieben.
Was, dass sie?
Dass die Synoptiker unterschiedlich Jesus kennen im alten Johannes-Evangelium. Weil, ja, gut, man kann auch das schreiben, aber man kann
auch
die andere Meinung haben.
Lass mal stehen.
Das ist üblich, schwierig, das immer so zu sehen. Und dann kommt da die Lebensreligion raus und die steht dann zu den Juden, die im Johannes Evangelium angegriffen werden, in dem Kontrast. Das ist das Kontrastevangelium, das ist für mich gar kein Evangelium. Und darum sagen wir, sind die Sonne auf die Körper wirklich mehr große Liebe.
Lassen wir mal stehen. Jetzt zurück bitte zur Zweierarbeit. Bitte zu zweit arbeiten. Was geschieht hier? Wie stellt uns Johannes seine Heilung dar? Vor dem Hintergrund dessen, was wir in den Raum gestellt haben, nochmal, Johannes ist der späteste Evangelist. Johannes hat es mit der Spaltung im Judentum zu tun. Die Spaltung. Nein, nein. Na gut, das sagt er zum Schluss, aber das wissen wir nicht mehr.
Der war ja der Jüngste von
uns. Ja, aber das vermutet man gut, dass du das sagst, Hildegard. Dieser Einschub zum Schluss wird nicht als authentischer Johannes betrachtet. Der Junge, der an seiner Brust war, der kann ja nicht mehr gelebt haben. Schau mal, wenn Johannes damals 30 war, so wie Jesus. Ja, aber der Junge war doch auch sein Alter, plus minus. Gut, aber lass ihn 20 sein. Der wäre dann ja 100 Jahre, 20 plus 70, 90, bitte? 80 oder 90 ist nicht sehr wahrscheinlich. Spricht nichts dafür, wissen wir nichts. Spricht nichts dafür, dass Menschen so alt waren. Damals wurden Menschen maximal 60, 70.
Ja, aber das ist alles hypothetisch.
Also ja, wir wissen es. Es wird aber jedenfalls vermutet, dass er nicht mehr der Augenzeuge war. Wird vermutet. Dass er nicht der Augenzeuge war, sondern dass das später hineinredigiert wurde. Weil, das ist unser Thema. Ja, bitte, das, wir haben doch vereinbart. Ich bin da irritiert. Was ist denn los?
Ich habe gerade eine andere Meinung gehört, dass Johannes Augenzeuge war, also ein sehr junger, was er erlebt hat. Und die drei Evangelisten sind auch die voraussetzt in seinem Evangelium. Also, das ist nochmal erwähnt, aber sie korrigiert.
Inwiefern korrigiert er sie eher?
Ich kann ein konkretes Beispiel. In Fremburg vorher, ich glaube, die Sachen, bevor er.
Bitte nicht reden. Bei den Synoptikern nimmt sich Jesus zurück und sagt nur Gott ist gut, nicht ich. Da negiert er das und da korrigiert Johannes das und sagt, doch, ich bin.
Ja,
bei der Korrektur.
Ja,
ob das Korrekturen sind?
Ja, das ist eben die Frage. Das ist die Frage, warum gerade ein Evangelist ausgerechnet diese Korrekturen vornehmen muss, wenn drei andere Evangelisten, die als Zeit näher sind, das nicht haben. Und Hildegard, die Vermutung ist heute, die will ich in den Raum stellen, dass Johannes so weit weg ist vom Geschehen, dass er sich an Details gar nicht mehr erinnert. Die drei Evangelisten stimmen darin überein, dass sie viele Details, ihr Lieben, aus dem Jesu bringen, die auffällig übereinstimmen. Mhm. Beim einen ist es, weiß ich was, 10 Tage, bei einem 20 Tage. Alle drei haben das Abendmahl.
Aber diese drei stammen nicht von einem Ur-Matthäus.
Ja, sicher, aber der Ur-Matthäus ist ja der Matthäus, der dann später weitergereicht wird.
Nee, die drei stammen nicht vom Ur-Matthäus.
Welche drei?
Von
die Stangen, Logien, aber man sagt, der Urevangelist war Markus übrigens nicht.
Ja.
Man vermutet, dass der Urtext Markus war und aus Markus soll sich Matthäus, ja. Matthäus und Lukas entwickelt haben, auch Johannes. Wissen wir alle, ich bleibe offen, aber eins steht fest, wenn wir die drei Synoptiker, nennt man die drei Evangelisten anschauen, haben sie sehr viel Parallelität und Johannes hat auffällig Unparallelität, auffälliges Eigengut. Und die Frage lassen wir stehen, jeder kann in sich, in seinem Herzen prüfen, was spricht mich an? Warum hat Johannes, Johannan, ein schöner jüdischer Name, so viel Eigengut, so viel auffällig andere Geschichten, eine ganz andere Theologie, ganz andere Brennpunkte? Und warum lässt er so viel weg, was für die anderen überwiegend wichtig ist? Das bleibt offen, das wissen wir nicht mehr mit Sicherheit. Und die Frage eben am Ende, es wird vermutet, dass es nicht dieser Johannes war. Man vermutet es sehr stark, denn Johannes war damals ein ganz geläufiger Name. Johannes, zum Beispiel Johannes von Patmos, der Verfasser der Offenbarungsgeschichte, ist auch nicht der Johannes von Jünger.
Und,
ja, Johannes war ein ganz gängiger Name. Darum kann es durchaus sein, vermutet man heute, dass jemand, der das Johannesevangelium immer wieder mal schrieb, zum Schluss einfach, um es zu authentizieren, um ihm Glaubwürdigkeit zu geben, einfach den Satz hineinschiebt und sagt, ich bin der Johannes, der an der Brust des Jesus war, um eben diesem neuen Sachverhalt doch eine Glaubwürdigkeit zu geben. Das ist für mich eher ein Beleg dafür, dass Johannes eben die vielen Abschreiber gespürt haben, Hildegard, dass es was ganz anderes ist. Das Johannesevangelium hat eine ganz eigene Lehre, völlig anders als die anderen Evangelisten. Ganz abgehoben, ganz in der Welt des Geistes. Und da vermute ich, dass ein Abschreiber gesagt hat, damit das Ganze nicht zu weltfremd klingt, schreibe ich zum Schluss rein, dass ich der Johannes war, der an der Brust von Jesus war, damit alle Leute dennoch wissen, es ist wirklich authentisch. Das ist für mich und nicht nur für mich heute ein Addendum. Eine Hinzufügung einer der 1000 Abschreiber des Johannesevangeliums, um dem Ganzen die Aura von Glaubwürdigkeit zu geben, als letzten Satz noch. Und weil der Satz eben als letzter kommt, Hildegard, vermutet man in der Forschung, dass es nicht glaubwürdig ist. Denn wenn es Johannes der Jünger wäre, müsste das auch drin immer wieder mal vorkommen. Müsste der Verfasser des Johannesevangeliums, bitte zuhören erstmal, auch im Johannesevangelium sich als den Jünger einbringen. Wenn er aber nur zum Schluss in einem Satz sagt, ich bin es, der an der Brust war, ist das eher retuschiert, so wie wenn jemand noch einen letzten Kosmetikstrich anbringt. Das ist schon eine Logik, die überzeugt. Denn wenn er dieser Jünger ist, muss das auch zwischendurch mal Gestalt finden. Und nichts im Johannesevangelium, ihr Lieben, in den 20 Kapiteln legt Zeugnis davon ab, dass Jesus, dass dieser Johannes sich einbringt. Nirgendwo. Und wenn das nur zum Schluss kommt, macht das keinen glaubwürdigen Eindruck. Bitte schön.
Was ist, wenn dieser letzte Satz nur als Bild gemeint ist? Wenn ich jemanden sehr verehre, liebe und achte, dann kann ich ja auch bildlich gesprochen an seiner Brust.
Glaube ich deshalb nicht.
Ganz nah bei dem Vorbild.
Ist damals nicht üblich, eine gute Vermutung von Roswitha Ketura, ist aber damals im Schreiben nicht üblich. Sondern wenn man sowas schon ganz konkret nennt, dann weiß man, dass es um Faktizität geht. Das ist zu präzise, also ein zu präzises Faktum, als dass man das bildlich macht. Und vor allem so zum Schluss. Zum Schluss ist für uns in der Forschung eher die Vermutung, dass jemand eben einen letzten Satz reinschieben wird. Das vermutet man übrigens auch beim Matthäus-Evangelium. Dieser Entsendungsbefehl, den kennen Sie ja, es geht in die Welt, wird in der Forschung heute, achten Sie bitte, Rita, auch von Nichtjuden als ein Hinzufügsel betrachtet. Geht hinaus und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes. Das ist in einer Zeit der Trinität angesetzt. Denn Jesus sagt nirgendwo im Johannes, im Matthäus-Evangelium geht hinaus im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darum wird es heute international, in der internationalen theologischen Literatur als eine Hinzufügung betrachtet. Denn es passt nicht in die Theologie des Jesus. Nirgendwo sagt er in den 28 Kapiteln des Matthäus, geht und tauft sie im Namen des Vaters. Das stimmt nicht. Passt nicht in den Jesus, den uns Matthäus zeigt. Also wiederum eine Vermutung, es wurde nachher hineingewoben durch die vielen Schreiber, die das ja neu schreiben und die dann zur Zeit der Trinität, die ja sehr früh aufkam, Vater, Sohn, Heiliger Geist, diesen Satz reinschieben, damit es eben würdig klingt und damit man sagen kann, na, Jesus hat das auch schon gesagt. Das ist aber heute Standard. Das ist Standard, das müssen Sie bitte notieren. Dieser Satz von Matthäus, der Taufbefehl, plus das von Johannes, der Junge, der an seiner Brust war, gilt in internationalen Fachkreisen, die Sie bitte ernst nehmen, als eine Hinzufügung, das nennt man in der Theologie eine redaktionelle Hinzufügung, Petra. Eine redaktionelle Hinzufügung, bitte für dein Protokoll. Eine redaktionelle Hinzufügung, das ist gar nicht mal böse gemeint, aber das muss man als Mensch, der kein kleines Kind ist, akzeptieren. Wir dürfen dann nicht blauäugig sagen und sagen, naja, wir leben das einfach, das muss so sein, das muss gar nicht so sein. Denn, wie ich Ihnen argumentiere als Ihr Judenfreund, die Evangelien erleben immer wieder Abschriften, das ist mein Kernargument. Es ist nicht etwas, was über den Scanner gezogen wird und millionenfach verteilt wird, sondern es wird immer wieder neu geschrieben. Und im Zuge der zunehmenden Entwicklung der Kirche nach der konstantinischen Wende, Heinz, lieber Heinz, entstehen neue Ideen in den Köpfen und da entstehen auch neue Bedürfnisse. Und natürlich sagt sich dann jemand, dann schreiben wir das doch einfach rein. Dann schreiben wir das rein, weil das ins Evangelium reingehört. Und das müssen Sie bitte, nicht naiv, wie Sie alle, Gott sei Dank sind, durchaus berücksichtigen. Dass jemand im Zuge der Entstehung der Trinitätslehre und im Zuge der Entstehung einer neuen Spaltung zwischen Juden und Christen, Silvia, einfach sagt, nun schieben wir den Satz rein, das kriegt doch eh keiner mit. Genauso, Waltraud, da gibt es auch viele Hinzufügungen. Sie wissen ja von den Briefen im Neuen Testament, die dem Paulus zugeordnet sind, gelten welche als authentisch paulinisch? Wer sagt das jetzt mal? Galater. Wer? Galater, was noch? Welche gelten? Wer weiß es? Römer, wer noch? Zeit Korinther und? Nein, eben nicht, Thessalonicher. Halt, der erste, da gibt es noch zwei. Der erste Thessalonicher, genau. Wenn Sie das gerade notieren, die vielen paulinischen Briefe, ist heute Standard, notieren Sie es bitte, gelten heute als sehr umstritten. Epheser, so brillant er ist, gilt nicht als original paulinisch, sondern das nennt man ein Pseudo-Epigraph. Ist heute internationaler Standard. Notieren Sie. Also ich wiederhole, die echt paulinischen Briefe, Helene, sind der Brief, die beiden Briefe an die Korinther, will ich jetzt nicht belegen, ist kein Thema heute. Die beiden Briefe an die Korinther, der Brief an die Römer, der Brief an die Galater und der erste Thessalonicher. Alle anderen sind natürlich auch wichtig, aber nennt man Pseudo-Epigraphen, Siegfried. Pseudo im Namen Paulus geschrieben, aber das hat einer der vielen Schüler dann in einem Kämmerlein geschrieben und hat es dann im Namen Pauli verpackt. Das ist damals üblich übrigens, aber es ist nicht original Paulus. Das macht man viel damals. Im ersten Jahrhundert machen viele Schreiben ja. In der Antike schreibt man viel. Im ersten Jahrhundert schreibt man viel, weil es kein Internet gibt und keine SMS. Und es ist etwas Epochales passiert und das will man verkünden. Es ist Verkündigungsliteratur. Aber heute Standard ist, dass diese Briefe, die anderen nicht gelten, der schöne Epheserbrief und der Brief an die Hebräer und der andere Epheser und Philippa, genau. Epheser und Philippa, so brillant sie sind, gelten nicht als original paulinisch, aber im Geiste Pauli, das sage ich schon, im Geiste Pauli verfasst. Bitte? Du wolltest, Siegfried, du wolltest was sagen? Nee, ich vergessen. Siegfried, Ursula Fröhlich.
Sagst du bitte nochmal die Reihenfolge der Paulus?
Also, als erster soll geschrieben worden sein, die beiden, nein, als erster, was? Galater. Galater, 2 Korinther, letzte ist der Römerbrief. 2 Korinther, was habe ich eben noch gesagt?
Epheser, Philippa.
Nein, die gelten nicht, die sind nicht drin. Galater, beide Korinther, 1. Thessalonicher und Römer. Die gelten als authentische Briefe Pauli. Was? Titus gilt nicht, nee, gilt auch nicht als Original. Nee, die sogenannten pastoralen. Was? Auch der Philemonbrief, dieser süße Brief. Doch, Philemon übrigens ja, Philemon gilt auch. Aber die anderen nicht, die gelten als in seiner Lehre. Ich wiederhole gerade für Ursula Fröhlich nochmal. Galaterbrief, Corinna, 2 Korintherbriefe, Thessalonicher und Römer. Römer gilt als sein letztes Werk. Aber bitte, bitte zu Johannes zurück, ja? Bitte, ja?
Genau.
Der
die Schule gründete, deshalb konnte man durch den Namen eines Johannes, vielleicht sogar im Namen Johannes des Jüngers schreiben,
genau.
Ohne dieser Jünger zu sein, weil man wusste, wir schreiben seinen Geist. Und das war eigentlich auch eine Form von Würdigung dessen Namen dann nahm. Also nicht irgendwie, wie man heute sagen
würde, ja. Kein Diebstahl, Hildegard. Kein Plagiat, sondern geistige Erweiterung, weil man einfach spürte, wir wollen aufschreiben, wir wollen etwas vermitteln. Jesus lebt nicht. Also, Galater, 2 Korinther, die beiden Korintherbriefe, 1. Thessalonicher und Römer.
Ja, warum hat der Autor den Namen nicht hingeschrieben?
Welchen Autor? Weil sie nicht bekannt genug waren. Genau. Im Namen Paulus, weil Paulus der Name war. Wenn du heute schreibst, Norbert Hennemann, weiß ich was, ein Brief an die Angela Merkel, sieht das nicht so, wie wenn, weiß ich was, wer ist bekannt, wenn Walter Jens lebt Michael nicht mehr. Also, ja, oder wer weiß, genau. Wenn der Chef, nochmal, Galater, 2 Korinther, 1. Thessalonicher und Römer. Weißt du, wenn heute, weiß ich, der Bundesbankpräsident etwas schreibt, dann ist das mehr, als wenn Norbert Hennemann oder ich der Präsident was schreiben, dem Bundespräsidenten. Und Paulus war damals natürlich bekannt im Vorderen Orient. Und es gab sowas wie die Paulinische Schule. Es gab, die Rabbiner hatten ja immer ihre Schulen. Paulus war ja Pharisäer, steht ja drin. Er hat bei Gamaliel gelernt und war eine Koryphäe. Und die Schüler nach seinem Tod haben gespürt, Mensch, wir würden so gerne noch im Geiste Pauli weiterschreiben, unsere Gemeinden anschreiben. Und darum entstand zum Beispiel der 2. Thessalonicher Brief, weil der 2. Thessalonicher Brief eben aufgreift die Ideen des ersten, aber doch einen Stilbruch mittendrin hat, sowohl im Griechischen als auch im Inhaltlichen. Darum vermutet man, jemand hat den 1. Thessalonicher Brief geschrieben. Paulus kam nicht mehr dazu, weil er ermordet wurde in Rom. Aber jemand nach seinem Tod sagt, man, die Gemeinde Thessalonich, die braucht vielleicht noch was. Die braucht frei fränkisch gesprochen noch eine Dosis Belehrung. Also setzt er sich in sein Kämmerlein und schreibt im Stil des ersten einen zweiten, schreibt drunter euer Paulus, damit das Glaubwürdigkeit bekommt. Aber man weiß, wenn man das Griechisch untersucht und wenn man den Inhalt untersucht, dass da ein Stilbruch ist, dass es nicht das gleiche ist wie der 1. Thessalonicher Brief. Johannes, bitte.
Ich darf vielleicht auch noch eins dazu sagen, dass die Tradition der griechischen Überlieferung der Schreiber eine andere war und ist als die der hebräischen.
Genau.
Also während die Tora und alle jüdischen Schriften, ich möchte jetzt mal sagen, koscher geschrieben wurden, ist das bei den Griechen nicht
Johannes
der Fall.
5, Johannes 5, bitte.
Wenn im Hebräischen ein Buchstabe falsch war, dann Post wurde Johannes die 5. ganze Rolle weggeschmissen, während hier vertraben. Bei den Griechen hat das gar keine Rolle gespielt. Wenn sich der Schreiber verschrieben hat, hat ein Wort zu viel oder zu wenig oder noch einen eigenen
sehr richtig.
Gedanken reingetan, dann hat das dem ganzen Werk keinen Abbruch getan.
Ja. Okay, zurück zu Johannes 5, bitte. Ja, der Befehl, der Entsendungsbefehl in Matthäus. Der Entsendungsbefehl in Matthäus, sage ich Ihnen genau, das ist Matthäus, weiß ich, Matthäus 28. Matthäus, das ist der Schluss von Matthäus. Das ist Matthäus 28, irgendwas, sage ich Ihnen sofort. Der ist ein Stilbruch, der passt nicht hinein. Das ist der letzte, 19, 28, 19 steht drauf. Geht nun hin und macht alle Völker und so weiter. Darum sagt man auch im Deutschen Matthäi am Letzten. Kennen Sie den Ausdruck Matthäi am Letzten? Dieses Sprichwort kommt davon, weil es Matthäi am Letzten ist. Das ist der letzte Satz des Matthäus-Evangeliums, so wie bei Johannes. 28, 19 und 20, notieren Sie, Gudrun. Und das wird heute angezweifelt, weil es nicht passt. Und es macht natürlich Sinn, dass jemand am Ende einfach noch etwas hinzufügt, damit dieses Ende besonders im Vordergrund steht. Passt aber nicht zur jesuanischen Lehre, weil Jesus dieses Gott Vater, Gott Sohn überhaupt nicht kennt. Warum soll er das in einem Satz zum Schluss sagen? Jesus ist ein Jude und Jesus lehrt von Anfang bis Ende das Gleiche. Und dass man zum Schluss noch sowas bringt, was in seinem Denken überhaupt nicht passt, ist nicht glaubwürdig. Johannes 5, haben wir Johannes 5? Okay, kurz mal nachdenken, jeder mit seinem Tischpartner, 5 Minuten. Was passiert in Johannes 5? Es ist voller Spannung, es ist hochgradig interessant. Achten Sie auf die Symbolik der Zahlen. Johannes kennt sich ausgezeichnet in Zahlen aus, Siegfried. Wunderbar. Kurz mal überlegen, zu zweit. Ursula, bitte beziehe den Sigi mit ein, sonst verlässt er uns. 5, Johannes 5. Einfach über den Text nachdenken, was passiert da? Okay. Roswitha Mück sagt, wir machen weiter. Ich höre auf das weibliche Machtwort, die Shekhinah. Also, es war ein Fest der Juden. Um welches Fest handelt es sich, Silva Dalaya? Genau, Pesach. Das wissen wir aus Johannes 2,2,3. Das ist wiederum etwas Großes. Ich gebe euch jetzt eine schnelle Exegese, sonst machen wir heute Abend noch weiter. Fest der Juden wissen wir aus Johannes 2,2,3. Es ist das entscheidende Fest im Leben Jesu, nämlich das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist wiederum bei Johannes unglaublich spannend, Petra, dass er sehr präzise das Fest der Juden erwähnt. Und jetzt passen Sie auf, weil hier steht das Fest der Juden, vermute ich, dass das nicht antisemitisch war. Denn wenn er oben sagt, das Fest der Juden, dann kann er unten auch sagen, die Juden dachten, achten Sie darauf. Er sagt einfach nach meinem Dafürhalten ganz nüchtern, das Fest der Juden. Und jetzt passen Sie auf, es gibt heute eine Auslegung, die sagt, David Stern sagt das, die du auch benutzt, den ich habe ich dir mal empfohlen. David Stern sagte, mit Juden sind damals die Judäer gemeint, gar nicht mal alle Juden. Können Sie notieren. Er meint es nicht falsch, das ist die alte Frage, war er ein Judenhasser oder nicht. Ich vermute, und nicht nur ich, dass er kein Judenhasser war, er war ja selbst Jude. Johannes, ein Mann mit dem Namen, Johannan, war kein Jude. Und wenn er oben so schön sagt, es war ein Fest der Juden, kann er ja nicht schlecht negativ sprechen. Er stellt einfach fest, es war das Fest der Judäer. Und Sie wissen, damals gab es ja eine Spannung zwischen Judäa und Samaria. Die Judäer in Samarien, die Juden in Samarien waren die Samariter oder Samaritaner und die Juden in Judäa waren die Juden in Judäa waren die Judäer oder die Juden. Das ist damals ganz anders als heute. Das ist nicht mit den Ohren von heute zu verstehen. Ein Bürger der Provinz Judäa, in der Jesus ja lebte nach seiner Auswanderung in Nazareth, hießen eben die Judäer. Das ist ein alter Begriff, der auch vorkommt in Jeremia und in 2. Könige. Judäer sind die Bürger in Judäa. Und die Samariter, das gibt es ja auch zum Beispiel, die Samariterin, sind die Bürger von Samaritern. Und dann gibt es noch die Galiläer. Wenn Sie bitte notieren, der Leier, es gibt 3 große Gruppen, so dass man gar nicht mal sagen muss, Johannes ist Judenfeind. Im Gegenteil. Er ist ein ganz präziser Berichterstatter und er spricht von Galiläern, von Samaritern und Judäern, mit Umlaut, wie Judäa, die eben miteinander in Konflikt oder auch in Beziehung waren. Und weil er oben sagt, es war ein Fest der Juden, bin ich nicht bereit, so unten zu akzeptieren. In 15, darum berichtet er den Juden. Ich vermute, er berichtet den Judäern eben. Weil ich ja oben ableite, es war ein Fest der Juden. Da sagt er ja auch nichts Negatives, wenn er feststellt, es war die Juif. Das war eben in Judäa, und Judäa war ja die Stadt, in der Jerusalem war, eben ein großes Fest. Denn in Judäa steht ja der Tempel in Jerusalem, Uli, und dort ist ja das zentrale Heiligtum des Judentums. So dass man gar nicht sagen, bitte? Die Samariter hatten ja haben damals Probleme mit Jerusalem gehabt, denn es gab noch aus der Zeit der Könige ein eigenes Heiligtum in Bethel. Das war immer die Polarität zwischen Judäa und Jerusalem, zwischen Judäa und Samarien. Dass die Samariter, darum auch die Samariterin am Jakobsbrunnen, ihren eigenen Gott anbeteten, natürlich auch den gleichen Gott, aber in Bethel eine Kultstätte hatten. In Bethel war eine ureigene Kultstätte und in Sichem vermutet man auch. Und darum kann er durchaus gemeint haben, die Judäer weil sonst würde er nicht sagen, ein Fest der Juden. Und diese gleichen Juden hatten unten mit ihm ein Problem, nämlich die Judäer, die Bürger Judäas. Aber und da wiederum nicht alle, sondern nur eine bestimmte Gruppe.
Und alle drei sind aus Ägypten ausgezogen.
Ja, 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 alle drei kommen aus Ägypten und wir halten fest, es gab damals eben drei Gruppen, Galiläa, Samariter und Judäa. Und alle drei sind autonom, sind zwar alle Juden, aber es gibt Spannungen. Darum heißt es ja auch bei Jesus, kann ein Gutes aus Nazareth kommen. Die Galiläer sind nicht überall beliebt. Nazareth zum... Na, unterschiedliche Feste will ich nicht sagen, aber die, sie hatten ein eigenes Heiligtum oben in Bethel, in Samarien.
Und die Galiläer, wofür stehen die?
Galiläer stehen für rebellisch.
Aber welche Rebellion? Dass sie sagen, in unserer Synagoge ist Gott auch präsent, oder?
Was?
Dass sie sagen, bei uns in der Synagoge...
Ja, 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 schon. Aber die Galiläer, Judas Galiläus war zum Beispiel ein Rebell zur Zeit Jesu. Die Galiläer gelten als sehr hartnäckig und sehr eigenbrötlerisch.
In welche Richtung denn?
Ja, in die Separatisten.
Von was?
Von Jerusalem.
Eben, das meine ich.
Ja, ja, also, Separatisten.
Gott ist auch hier.
Gott ist auch hier und nicht nur hier, sondern Gott ist noch mehr bei uns. Josephus Flavius sagt, dass die Galiläer ausgesprochene Eigenbrötler sind, die mit Jerusalem eigentlich nicht viel machen wollen. Die fühlen sich auch minderwertig, weil sie so weit weg von Jerusalem sind.
Oder besserwertig, weil sie sagen, wir sind
das ist dann, das ist eine Kompensation. Und in Samarien, wie gesagt, ist die Kultstätte in Bethel und dort ist auch die Samariterin. Und darum bringt Johannes übrigens auch die Geschichte mit dem Brunnen und der Samariterin, weil er das zusammenbringen will. Er will dieses Schisma heilen. Darum Johannes 4, die Brunne, die Frau, die sagt, du bist der Messias und wir warten auf dich. Das ist ein Heilungsversuch des Johannes. Ob das stattgefunden hat oder wissen wir nicht. Also, kurzum, sagen, bitte, bitte, was denn? Kurz.
Aber jetzt,
ja, 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 aber wir haben nicht wirklich. Überall. Nein, das war nicht das Thema.
Ja. Ja. Während die Judäer sagten, wir haben zwar Synagoge, aber wir nehmen den Tempel
genau.
Als Präsenz Gottes.
Genau.
Ja, da ist alle heilig.
Und vor allem die Galiläer, bitte jetzt nicht in wirklichen Details, ich will ja etwas mit, aber das müssen wir nicht zerdiskutieren. Die Judäer haben das Heiligtum, das ist der Pluspunkt von Judäa. In Judäa steht in Jerusalem der Tempel. Und das ist das Heilig, das Nationalheiligtum aller Juden. Aber es gibt eben gewisse Bürger in Galiläa, die besser sein wollen, jüdischer sein wollen als die anderen. Und die rebellieren oft. Und darum weigern sie sich auch, Jesus zu akzeptieren. Jesus wird ja entlassen aus Galiläa. Und Samarien hat wiederum seine Konflikte, Tempelheiligtum, weil die ja noch ein altes Tempelheiligtum aus Königszeiten haben. Kurzum, das muss man wissen. Es gab Spannungen innerhalb dieser drei Gruppen, unabhängig von Rom. Untereinander waren Menschen immer schon einander nicht grün. Denken Sie an die Bistümer in Deutschland. Denken Sie an die Herzogtümer und die Grafschaften in Deutschland. Cuius regio, eius religio. Wessen Religion, dessen Herrschaft. Auch in Deutschland war man zerstritten bis zum Umbringen. Bis zur Schande hat man sich verdrängt und angespuckt in ganz Deutschland. Das ist bitte menschlich. Das ist nicht nur in Israel so, sondern auch in deutschen Ländern nach der Reformation gab es Blutvergießen zwischen Katholiken und Protestanten. Und so etwas Vergleichbares gab es auch in Judäa und Samarien zur Zeit Jesu. Also, Jesus zieht hinauf nach Jerusalem. Hinauf ist wichtig. Darum liebe ich Johannes, weil er sagt, hinaufsteigen, ascendre. Warum steht er? Er steht hinauf, steht auch bei euch. Er steigt hinauf, er geht nach Jerusalem. Nach Jerusalem zu gehen ist ein Aufstieg. Ja, aber das ist nicht das Primäre, sondern es geht darum, dass es eine erhebende Erfahrung ist. Er zieht hinauf nach Jerusalem, weil es eine erhebende Erfahrung ist. Johannes will einen Jesus zeigen, ihr Lieben, der auf Jerusalem zusteuert. Er will das Judentum wieder einigen und einen in Jerusalem. Die Zerstrittenheiten, die lokalen Zerstrittenheiten will er heilen. Er will, dass es nach Jerusalem geht und Jerusalem ist die Stadt des Friedens, Jerusalem im Frieden. Und dann geht er nach Jerusalem beim Schaftor. Schaftor ist auch interessant, ob es das Schaftor war oder nicht. Warum Schaftor? Warum braucht Johannes ausgerechnet, steht auch bei euch Schaftor, oder?
Ja, ja.
Warum ausgerechnet Schaftor? Mitdenken bitte, warum Schaftor, Elf? Erhard, warum Schaftor?
Wird da nicht der Sündenbock durch?
Nee, das ist vorbei, das ist schon das sozusagen.
Nein,
das war in der Wüste. Das ist der Wüste. Wo, welche? Bitte? Ja, warum muss es bei ihm aber Schaftor heißen? Warum will Johannes Wert darauf legen, dass es ein Schaftor ist? Weil es geht um die Schafe, um das Thema Schafe. Ihr seid meine Schafe. Ich bin der Hirte und ihr seid die Schafe. Das ist überall Metaphorik, die bei ihm hineinspielt. Wenn Sie das bitte notieren, es geht nicht darum, es geht, er war ja gar nicht dabei. Und das Schaftor ist damals das Unbedeutendste in Jerusalem. Es ist gar nicht ein Zentrales. Wir wissen gar nicht mehr von der Halle. Die Halle wird rekonstruiert, wir kennen das gar nicht. Aber es geht um die Symbolik, ihr seid die Schafe und ich bin der Hirte. Und dann geht es darum, die fünf Hallen. Warum spielt fünf für ihn eine große Rolle? Alles hat bei Johannes eine immense Bedeutung. Wir haben hier drei Symbole. Schaftor, fünf Hallen und Bethesda. Wir wissen gar nicht, ob das Bethesda existiert als Städte, aber die muss gar nicht in Jerusalem gewesen sein. Wir wissen nicht mehr, wo die war. Aber für ihn spielt fünf deshalb eine Bedeutung, weil, ihr Lieben, Pentateuch, die fünf Bücher Mose. Johannes will zeigen, dass das Judentum in Jerusalem eine zentrale Rolle spielt. Ich wiederhole, das Judentum besteht aus den 5 Büchern Mose. Die sind natürlich längst akzeptiert im Judentum im 1. Jahrhundert. Und diese 5 konkretisiert sich bei ihm durch 5 Hallen. Alle Hallen sind in einem Haus. Das heißt, die Heiligkeit des Judentums ist in Jerusalem konzentriert. Und dann Bethesda, was heißt Bethesda auf Hebräisch, sagt er so schön, Beit Chesed, Haus der Gnade. Das ist eine wunderbare Komposition einer eigenen Theologie. Es ist Beit Chesed, Bethesda, griechisch, natürlich hebräisch, ist in meinem grünen Buch drin, die Namen der Bibel, bedeutet Haus der Gnade. Es geht um eine Gnadenerfahrung. Gott wendet sich zu und will alles neu machen, reparieren. Darum Schaftor, ihr seid meine Schafe, ich bin der treue Hirte, eins. Dann die 5 Hallen. 5 ist die Einheit des Judentums. 5 ist immer zugreifen, begreifen. Und es ist eine gnadenvolle Erfahrung. Ob der Teich wirklich Bethesda ist, weiß man gar nicht. Der kommt nur an dieser und an einer anderen Stelle vor. Aber das ist für Johannes uninteressant. Für ihn geht es darum, dass er das auf der inneren Ebene braucht, weil es seinem Bild entspricht, ein Judentum, das in Jerusalem ist, zu bilden. Und da liegen viele Kranke, es sind viele Kranke in Israel, und da war ein Mensch, der 38 Jahre krank ist, an einer Krankheit, die nicht genannt wird. Jetzt kurz zu der 38. Roswitha Mücksch hat schon von 38 gesprochen. 38 ist eine Zahl, die in ihrer Symbolik was bedeutet? Ein Mann, wer Wein redet, bildet dann die Summe aus 8 und 3, das gibt 11, genau. Und 11 davon wieder die Summe ist 2. So, dass man, das ist das genau, Symbol das der Schöpfung. Der Schöpfung und auch das Symbol der Dualität. 11 ist immer 1 und 1 gibt 2. Es gibt verschiedene Zugänge zu 38. Und ein Zugang ist 8 und 3 gibt 11. Und 11 davon, man bildet so lange eine Quersumme, bis man zu einer Ziffer kommt. Und diese eine Ziffer 2 bedeutet eben Dualität, das Prinzip der Schöpfung, wie Roswitha Keturah sagt, und bedeutet auch, dass etwas geheilt werden muss. Die Zweiheit, die Spaltung im Land muss geheilt werden. Ein anderer Zugang ist 8 und 3 gibt 11 und 11 ist die doppelte Einheit Gottes. 1 und 1 stehen nebeneinander und bedeuten, die Einheit Gottes soll überall dokumentiert werden. Johannes erlebt ja die Spaltung, haben wir vorhin gesagt, Siegfried. Johannes lebt in einer Zeit, in der Judenchristen und Heidenchristen nicht mehr mit Juden beten im Jahre 100. Schisma nennt man das, griechisch Spaltung. Und die Spaltung ist sehr groß. Und Johannes will versuchen, in seinem Evangelium, wer auch immer Johannes war, eine Einheit zu schaffen in dieser zerrissenen Zeit. Er will ja alle zusammenbringen. Und das passiert natürlich in der Heiligen Stadt. Und darum die Einheit Gottes zusammenführen. Samariter gehören dazu und die Kranken gehören dazu. Und weiß ich was, gibt es dann noch eben die Pharisäer, die Sadduzäer, will ja alle zusammenbringen. Er spricht mit Nikodemus, er spricht mit Josef von Arimathäa. Johannes versucht, eine Einheit zu schaffen, wiewohl es nicht mehr zu reparieren ist. Aber das Bemühen ist da. Und er sagt, einigen wir uns doch auf die Tora, einigen wir uns auf die große Kraft unserer Überlieferung. Noch etwas zu 38. Ja,
Juval, du kannst auch die 38 sehen, die 3 als besondere Zahl.
Auch wichtig.
Und die 8 als Neuanfang, als Beginn.
Das kann man auch machen, sehr schön. 38 kann man auch deuten, indem man jede Ziffer getrennt betrachtet, Hans-Jörg. 3 ist immer die verwandelnde Kraft Gottes. Das kann man durchaus wie im Arabischen üblich, das ist ein arabische Zahlenmuster, von links nach rechts. Und 8 bedeutet immer, Jesus wurde am 8. Tag beschnitten, Erneuerung durch die Transzendenz Gottes. Das kann man auch. Es gibt viele Zugänge zu Ziffern. Ich wiederhole, laut Roswitha Mücksch greife ich auf. 3 ist die Transformationskraft. Das Judentum erneuert sich. Das ist die Symbolik hinter dem Mann. Und 8 bedeutet Transzendenz. Das Judentum erneuert sich über ein Eingreifen Gottes. 8 ist immer die Macht der Transzendenz.
Jetzt, bitte? Die 11 als wenn man sagt 11 Stämme, dann fehlt einer und der eine Stamm, der unter den 12 Stämmen besonders ausgezeichnet war, war ja immer der levitische Stamm. Und wenn der jetzt nicht mehr sichtbar ist, dann wird ein neues levitisches geschöpft werden. Und er sagt, Jesus als Priester schafft eine neue Priesterschaft.
Ist auch möglich. Heiler. Jetzt noch etwas Interessantes, was ich euch neu präsentieren will. Man kann in der Zahlenmystik, Petra, des Judentums, in der Numerologie auch Folgendes machen. Man schaut sich an, welche Worte in der Bibel haben einen Zahlenwert von 38. Das kann man auch machen. Denn 38, darum schätze ich Johannes wiederum sehr. Die Zahlen im Judentum sind verdichtete Informationen. Was gestern Siegfried sagte, verdichtete in die Transzendenz Gottes. Die Transzendenz des Jenseits Gottes, das in unser Leben eingreift. Man kann in der Lehre der Numerologie, nennt man das, in der Zahlenlehre des Judentums, Zahlen als verdichtete Informationsträger betrachten. Siegfried sagte gestern, wer zählt, erzählt. Erzählen heißt zählen und zählen heißt erzählen. Zahlen erzählen uns etwas über das Mysterium Gottes. Das sagt auch Friedrich Weinreb, sehr schön. Wer zählt, erzählt mir etwas. Sag mir eine Zahl und ich weiß, was du mir über das Leben zu sagen hast. Und dieser Mann, es spielt überhaupt keine Rolle, ob 38, 98, weil es geht um die Theologie der 38. Diese Zahl sagt uns etwas aus, was man in Worten ausdrücken kann. Und da habe ich nachgeschaut in einem Spezialbuch, welche Worte ergeben den Zahlenwert 38. Da gibt es zum Beispiel ein Wort Lach, das hebräische Wort für Lach, für frisch, heißt Lach, Lamed Chet. Und Lamed Chet kommt vor in Genesis 30, 37 und heißt so viel wie verjüngt, erneuert. Ich wiederhole das Wort Lach, L-A-C-H, heißt im Hebräischen frisch, erneuert, verjüngt, ein hebräisches Wort. Und das hat einen Zahlenwert, Lamed ist 30, Chet ist 8, gibt 38, dieses Wort. So, dass Genesis 30, 37, eine Stelle, in der von Lach die Rede ist, zum Beispiel. Und dieses Wort Lach bedeutet verjüngt, erfrischt. Und Johannes will sagen, dieser Mann, Uli, hat eine Verjüngung erfahren, eine Erfrischung. Mit 38 steht bei ihm eine Verjüngung, eine Erneuerung an. Durch die Kraft der Zahl 38. Noch eine andere Zahl. Trink doch gerade einen Schluck Wasser. Dann gibt es noch eine andere Bedeutung, in eine andere Zahl, nämlich ich verherrliche mich in. Im Hebräischen, sich verherrlichen in, steht in Genesis 41, 40. Wenn Gott sich in einem Menschen verherrlichen will, nennt man das Egdal. Wer das aufschreiben will, E-G-D-A-L, Egdal. Ich mache mich groß in. Und der Zahlenwert dieses Wortes Egdal, ihr Lieben, ist genau 38. Das steht auch in diesem spannenden Buch. Und daher kann man Genesis 41, 40. Das heißt, man kann sagen, Gott will sich im Alter von 38 Jahren einfach in diesem Mann verherrlichen. Punkt. Er kann genauso 97 sein, spielt keine Rolle. Aber die 38, Petra, hat in sich die Kraft der Verherrlichung Gottes. Und das können Juden anhand von Zahlen ausdrücken. Wer zählt, erzählt. Erzähl mir etwas durch deine Zahl. Und die Numerologie jenseits der Kabbala sagt, jede Zahl ist eine verdichtete Information über dein Leben mit Gott. Ich wiederhole, jede Zahl von 1 bis 20.000, geht da die Liste, hat etwas zu sagen über dein Leben. Jede Zahl sagt mir etwas über dein Leben aus, auch dein Alter, alles. Und darum 38 heißt, ich verherrliche mich, Gott verherrlicht sich in mir. Noch eine Stelle, Exodus 14, 4, das Wort Ve'ikavda, ich werde mich ehren. Gott wird sich Ehre machen in diesem Mann.
Ich beehre mich.
Ich beehre mich.
Sie zu Besuch.
Ich beehre mich oder ich gebe mir die Ehre oder ich ehre mich, ich beehre mich, ich gebe mir Ehre. Ich ehrerbiete mich, alles was mit Ehre zu tun hat, hat im Hebräischen auch den Zahlenwert 38. Das Wort heißt Ve'ikavda. Ve'ikavda. Werner, Emil, Ida, Konrad, Anton, Werner, Dietrich, Anton. Ve'ikavda, nur mal hören. Wer will, kann es aufschreiben. Ve'ikavda ist ein sehr feines hebräisches Wort. Heißt, ich werde mich ehrerbietig machen in dem Mann. Und das ist die Idee dahinter. Der Mann, und das ist wiederum groß an Johannes. Johannes kennt sich aus. Dem ist wurscht, ob er 38 war. Überhaupt den Menschen in der Bibel geht es nicht um Zahlen. Sondern es geht um die Theologie, die hinter Zahlen steckt. Und darum, er war 38 Jahre an seiner Krankheit, und das Wort Krankheit haben wir ja schon geklärt. Krankheit ist an seinem, schreiben Sie auf, an seiner Unvollständigkeit. Jetzt machen wir gleich eine Pause. Er war 38 Jahre gefesselt an seiner Krankheit, und Krankheit ist die Machala. Da habe ich hier mal reingeschaut. Jetzt so, wo steht's? In 5. Das ist schon ein Bibel, Hamisha Alamot. Cholim, da steht wieder der Chole. Ich lese ihn gerade mal vor. Im Hebräischen steht es sogar noch stärker. Er krankte an seiner Krankheit 38 Jahre lang. Damit machen wir gleich eine Zäsur. Er krankte an seiner Krankheit, sprich, er war unvollständig an seiner Unvollständigkeit, das weiß auch Johannes. Der kannte perfekt Hebräisch durch all diese Wortspiele. Er krankte an seiner Krankheit oder Chalya, Chala et Cholyo, 38 Jahre. Das heißt, er war unvollständig. Und jetzt, Punkt 38, kommt Gott, und das weiß Johannes, und greift ein, weil der Zeitpunkt gekommen ist, der Kairos, um ihn vollständig, um ihn ganz zu machen. Im Englischen sagt man wholesome. Das wird im Duden auch erklärt als Ursprung des Wortes heil. Heil, wholesome, ganz werden. Er ist unvollständig, er ist gebrochen. Und das ist für ihn eben wichtig mit 38. Und dann noch ganz kurz, willst du gesund werden? Hier fragt er ihn so schön. Ich sage mal, wie das auf Hebräisch klingt. Hat Tirzele Avri. Ganz kurz. Genau. Hachafetz atale herafe o hatirze lehavri. Willst du wirklich, hast du den aufrichtigen Wunsch, 38 Jahre nach deiner Krankheit, in diesem Zeitpunkt, dem auch dem Juden bekannt war, von Gott eine Neuschöpfung an deinem Leben zuzulassen? Und das bedeutet für Johannes, er will damit dem Volk zeigen, wollt ihr alle, die Frage ist natürlich an das gesamte Judentum damals gerichtet, auch an die joanische Gemeinde. Das ist die Besonderheit bei Johannes, dass er die Spannungen seiner Zeit einwebt in die Konflikte Jesu. Ich wiederhole, das Besondere an Johannes, gehen wir heute davon aus, ist, dass er zeitspezifische Konflikte, Johannes, hineinbaut in die Zeit Jesu, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist das Besondere an Johannes. Kein Evangelist baut die Konflikte seiner Zeit so stark in das Leben Jesu ein wie Johannes. Warum? Weil das Schisma zur Zeit Johannes ja so groß war. Und Johannes sehnt sich nach Heilung. Er selbst sehnt sich nach Heilung. Weil er spürt, wie die Trennung von Synagoge und Ekklesia, die Trennung der beiden ursprünglichen Brüder, nämlich von Judenchristen und Juden, so unheil geworden ist. Die sind so verfeindet im Jahre 100. Da gibt es so viel böses Blut untereinander, dass über diese Heilungsgeschichte er letztlich eins heilen möchte. Nicht nur den Mann in Bethesda, sondern das Judentum seiner Zeit. Und darum Bethesda, Gnade. Johannes ringt danach und fragt ihn wirklich. Und das ist ein Appell an die johannische Gemeinde seiner Zeit. Wollt ihr neu geboren werden? Wollen wir eine Einheit werden? Oder wollen wir so zerrissen weiterleben? Okay, jetzt machen wir eine Pause. Ja. Vielen Dank. Pause, Abendbrot, leckeres Löwensteiner Abendbrot, die Fleischtöpfe Löwensteins. 19.30 Uhr resümieren wir und machen dann noch etwas Entspannendes. Gesegneten Appetit!